Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. So haben wir gerade gesungen. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Dieser Jesus, auf den wir sehen, auf den wir hören, auf den wir warten. Wo tut er das? Wo baut er eine Wohnung für uns? In New York? Nein. Im Himmel. Er ist im Himmel. Und das wissen wir alle. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, da heißt es, wir glauben an Jesus Christus, der aufgefahren ist in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir Christen glauben. Und die wir übrigens letzten Donnerstag am Himmelfahrtstag gefeiert haben. Vielleicht. Ich möchte heute in dieser Botschaft ein bekanntes Bibelwort mit uns betrachten, das uns genau daran erinnert, dass Jesus, der Sohn Gottes, im Himmel ist. Dass er die Himmel durchschritten hat und jetzt einen wunderbaren, herrlichen, notwendigen Dienst in den Himmeln für uns tut. Und meine lieben Geschwister, liebe Freunde, das ist eine absolut tröstende Botschaft für mich. Wir sind im Himmel bestens vertreten. Das ist mein Thema heute. Und wir wollen aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 lesen. Da schreibt der Schreiber, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist ein wunderbares Gotteswort, das uns Jesus Christus, den erhöhten Gottessohn, als den Hohepriester des neuen Bundes vorstellt. Und zugleich erinnert uns dieses Wort daran, welche Bedeutung diese Wahrheit auch für uns Christen im 21. Jahrhundert immer noch hat. Ich liebe den Hebräerbrief. Manche Christen, habe ich gehört, finden diesen Brief sehr, sehr trocken, schwierig zum Lesen. Nun, ich finde, dass er wie kaum ein anderer Brief des Neuen Testaments die Vortrefflichkeit, die Überlegenheit des neuen Bundes im Vergleich zum alten Bund hervorhebt. Und das zentrale Thema dieses Briefes ist eben dieses: Gott hat uns in Jesus Christus ein vollkommenes Opfer und einen vollkommenen Priester gegeben. Die Hebräer-Christen standen unter Druck von Seiten ihrer Landsleute, von Seiten ihrer Verwandten. Sie wurden abgelehnt, auch verfolgt. Und sie waren unsicher geworden. Sie standen in der Gefahr, wieder in die alten Rituale und Traditionen des Judentums zurückzufallen. Da gab es ja wenigstens etwas zu sehen, etwas zu fühlen. Da gab es einen Tempel, da gab es Priester, Opfer, einen Altar. Und wenn man unter Druck gerät, durch Verfolgung oder auch durch Verachtung, ist man schnell versucht, nicht mehr aus dem Glauben zu leben, sondern aus dem Schauen. Und so will der Heilige Geist durch diesen Brief den Christen damals und auch uns heute den Blick auf Jesus Christus, den erhöhten, vollkommenen Hohepriester richten, durch den wir Zugang zum himmlischen Vater bekommen haben und der jetzt uns im Himmel vertritt und für uns spricht und uns hilft. Christus, unser Hohepriester, steht weit über allen Priestern des Alten Testaments. Das wird in Kapitel 5 des Hebräerbriefes sehr eingehend beschrieben und in den Versen vor unserem Bibeltext, also in Kapitel 4, in den Versen 12 bis 13 wird uns gesagt, dass wir Menschen von dem Wort Gottes beurteilt werden, dass lebendig und kräftig und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Jeder Mensch muss sich vor dem lebendigen Wort verantworten. Aber nicht nur vor dem geschriebenen Wort, sondern auch vor dem lebendigen Gott, dem Verfasser dieses Wortes. Wer kann vor dem durchdringenden Wort Gottes und den durchleuchtenden Augen Gottes bestehen? Nur derjenige, sagt uns unser Bibelwort heute, die Jesus Christus als ihren großen Hohepriester kennen, der für uns und mit uns ist. Seine Priesterschaft überragt jede andere Priesterschaft. Und deshalb schreibt der Verfasser hier, auch von dem großen Hohepriester, im alten Bund gab es viele Hohepriester, aber keiner hatte diesen Titel, der große Hohepriester. Ich lade euch ein bisschen hier einzutauchen in diese Verse und uns an diesen grundlegenden Wahrheiten nochmal zu erfreuen. Worin besteht die Größe unseres Hohepriesters Jesus Christus? In Vers 14 erfahren wir einige wichtige Wahrheiten über unseren großen Hohepriester. Er hat die Himmel durchschritten, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Da wird Bezug genommen auf die Himmelfahrt Jesu. Der irdische Hohepriester im Alten Bund musste einmal im Jahr durch den Vorhof und dann durch das Heiligtum in das Allerheiligste gehen, um das Sühneopfer dort darzubringen. Auch darin liegt ein Schattenbild auf das wahre Allerheiligste, wo Gott wohnt. Und als Jesus, nachdem er dieses vollkommene, endgültige Opfer erbracht hatte, dann am Himmelfahrtstag zum Vater auffuhr, durchschritt er die Himmel, die drei verschiedenen Himmel, von denen die Bibel spricht. Das können wir nachlesen, auch in 2. Korinther 12, Vers 2. Der erste Himmel, kann man sagen, das ist die Atmosphäre. Der zweite Himmel ist das stellare Universum. Der dritte Himmel ist der Aufenthaltsort Ort Gottes. Aber die Bibel beschreibt den Himmel nicht nur als einen Ort, sondern als Zustand. Und als Zustand stellt der Himmel eine völlig neue Ordnung der Wirklichkeit dar. In diesem Zustand gibt es keine räumliche und zeitliche Begrenzung mehr. Bei seiner Himmelfahrt ging Jesus also von einer Art des Bestehens in eine andere über, von der materiellen in die geistliche Welt, von der endlichen in die unendliche Welt. Er ging in die Gegenwart Gottes, zu Rechten Gottes des Vaters. Dort lebt unser großer Hohepriester Jesus heute. Und in Hebräer 7, Vers 25 lesen wir, dass er Tag und Nacht für uns eintritt. Nun müssen wir uns eins, gerade in Verbindung mit dem Himmelfahrtstag, den wir am Donnerstag hoffentlich ein bisschen gefeiert haben, ich meine jetzt wirklich diese Wahrheit, nicht den freien Tag, den wir sicherlich hoffentlich alle genossen haben, auch wenn das Wetter jetzt nicht gerade so toll war. Wir müssen uns mit dem Himmelfahrtstag eines klar machen. Die Rückkehr unseres Hohepriesters in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes, veränderte den Charakter des Himmels grundlegend. Der Himmel ist nicht mehr der gleiche seit jenem Tag. Wisst ihr warum? Und die Antwort finden wir in dem Namen Jesu. Wer ist dieser große Hohepriester, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat? Es ist Jesus. Jesus war der Name, der ihm bei seiner Geburt gegeben wurde. Er bedeutet, ich höre, EFG Vollingen. Seid ihr alle wach noch? Oder? Jesus. Aus einem Munde, Retter, Retter. Ich mag solche Sachen eigentlich nicht, aber ich möchte, dass ihr einfach das nie mehr vergesst. Und wenn euch jemand fragt, dann aus einem Munde laut und deutlich sagt, Jesus bedeutet Retter. Amen. Dankeschön. Wir vergessen es nie mehr. Und Jesus ist der Name, der besonders mit der Menschlichkeit unseres Herrn in Verbindung steht. Dieser hohe Priester, der jetzt im Himmel ist, er ist Mensch. Er hat eine menschliche Natur. Er ist ganz Mensch. Seit der Himmelfahrt gibt es in der Gegenwart Gottes jemanden, der vollkommen Mensch ist. Nie zuvor war die zweite Person der Gottheit im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes, in menschlicher Leibesgestalt. Nie zuvor gab es einen Menschen mit Wundmalen von Nägeln im geistlichen Zentrum des Universums. Wir müssen uns das mal bewusst machen. Heute ist Christus als vollkommener Mensch in der Mitte des Thrones Gottes, der im Himmel ist. Was macht die Größe unseres Hohepriesters noch aus? Vers 14 sagt uns auch, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gottes Sohn ist. Und diese Bezeichnung, sie weist auf seine absolute Wesensgleichheit mit dem Vater hin, also auf seine Göttlichkeit. Als Jesus in die Herrlichkeit des Himmels zurückkehrte, um seinen hohepriesterlichen Dienst anzutreten, war das wie so ein siegreiches Heimkommen nach einem schmerzhaften, aber erfolgreichen Weg. Denn Jesus hat nie seine Göttlichkeit aufgegeben. Er war und ist und bleibt der heilige Gottessohn, von dem die Bibel sagt, dass Himmel und Erde und das Sichtbare und das Unsichtbare und Throne und Mächte und Herrschaften und Gewalten durch ihn und für ihn geschaffen wurden. Kein Wunder, dass er nicht nur einfach den Himmel betrat, sondern dass der Text uns hier sagt, dass er in ihn hineinschritt. So wie der rechtmäßige Besitzer und Erbe. Und das Wunderbare ist, sein Opfer hat ewigen Wert. Denn womit er ins Heiligtum hineinging, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, es war nicht nur das Blut eines Menschen, nein, es war das kostbare Blut des Sohnes Gottes. Und wenn Gott der Vater dieses Opfer für meine Sünden sieht, sagt er, es ist alles gut. Die Schuld wurde bezahlt. Meiner Gerechtigkeit ist Genüge getan. Meine Herrlichkeit zur Schau gestellt. Ich kann diesen Menschen als mein geliebtes Kind annehmen, weil er in Christus ist und ich ihn in Christus sehe. In seiner einzigartigen Person vereint unser Herr Jesus Christus vollkommene Göttlichkeit und vollkommene Menschlichkeit. Und so kann er uns Menschen zu Gott bringen und Gott zu uns Menschen. Unser Herr Jesus ist also der göttliche Hohepriester. Er ist selbst der Versöhner, das Opfer. Er ist der, der auf dem Gnadenthron sitzt. Er ist unsere Verbindung zu Gott. Und wer ihn als Retter erfahren hat, der sieht in ihm auch den großen Hohepriester. Worin besteht also die Größe unseres Hohepriesters? Er ist in den Himmel aufgefahren, er residiert an dem Ort, der ihm gehört. Er ist Mensch und Gott zugleich. Und dort im himmlischen Heiligtum tut er einen unbeschreiblich wertvollen Dienst für uns. Aber warum er diesen Dienst als Hohepriester so einzigartig und vollkommen tun kann, sagt uns Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also drei wichtige Wahrheiten, habt ihr sie hier herausgehört, werden hier erwähnt. Er wurde genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Er hat nie gesündigt, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Auf dem 30 Jahre langen Weg zum Kreuz wurde unser Herr Jesus versucht, genau wie jeder andere Mensch. Aber er hat nie der Versuchung nachgegeben. C.S. Lewis, er beschreibt das sehr schön in einem seiner Essays. Und er sagt, dass dies nicht bedeute, dass die Versuchungen Jesu, nur weil er als Gottmensch keine sündige Natur hatte, dass diese Versuchungen schwächer waren als unsere, sondern ganz im Gegenteil, sie waren noch stärker. Wenn jemand einer Versuchung nachgibt, hat die Versuchung nie ihren Höhepunkt erreicht. Wir kapitulieren bereits, während der Druck noch zunimmt. Nicht so bei Jesus. Er hat den vollen Druck bis zum Ende ausgehalten und nie nachgegeben. Und er weiß, was es heißt, mit voller Kraft versucht zu werden. In der Wüste, da trat der Versucher, der Satan, an ihn heran mit der Versuchung, bedeutungsvoll zu sein. Mach aus diesen Steinen Brot, sagt er zu ihm. Mit anderen Worten, sei produktiv, zeig, was du kannst, lass deinen Erfolg glänzen. Jesus gab nicht nach. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und dann folgt diese zweite perfide Versuchung. Stürz dich von der Tempelmauer herunter und lass dich von deinen Engeln auf den Händen auffangen. Das ist die Versuchung, Eindruck zu machen, Ansehen zu erlangen. Sie werden sehen, wer du bist. Und dann wurde Jesus von Satan versucht, seine Macht zu zeigen, ohne ans Kreuz zu gehen. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Keine dieser Versuchungen gab Jesus nach. Und wisst ihr, wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, da stoßen wir immer wieder auf Szenen, die ein enormes Versuchungspotenzial enthalten. Jesus sah wie alle Menschen, wie wir alle auch, dass es Leute gab, die mehr Besitz haben als andere. Zachäus zum Beispiel. Der hatte bestimmt ein nettes Haus, der hatte schöne Dinge. Der hatte ein paar gut aussehende Esel, bin ich ziemlich sicher. So wie wir auch ein paar gut aussehende Blechkisten vielleicht in unseren Garagen haben. Und schon ist die Versuchung zur Habsucht da. Ach, jetzt hat mein Bruder so ein schönes Auto. Und ich habe, ja, meinen Sie, schon 8 Jahre alt. Und die Habsucht kommt auf. Die Versuchung zur Habsucht war da. Aber Jesus gab ihr nicht nach. Und wenn er zu Unrecht beschuldigt wurde, hat er sich nicht gerecht. Und als Maria seine Füße mit ihren Haaren trocknete, hat er sie nicht begehrt. Jesus weiß, was es bedeutet, hungrig und müde und erschöpft zu sein. Und als seine Jünger kurz vor der Stunde der Passion dort im Garten Gethsemane eingeschlafen waren, statt mit ihm zu wachen, ist er nicht in Selbstmitleid verfallen. Wir können uns gar nicht vorstellen, die Intensität der Versuchungen, denen Jesus ausgesetzt war. Er wurde Versuchungen aller Art ausgesetzt, bis dahingehend, dass er von sündigen Menschen an ein Kreuz genagelt wurde und einen extrem schmerzhaften Tod erlitt. Als er geschmäht und gefoltert wurde, hat er den Versuchungen nicht nachgegeben, diese Menschen zu hassen. Er konnte beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat das Monster der Versuchung jedes Mal besiegt. Er ist unser sündlose, große, hohe Priester. Und er hat, so haben wir gerade gelesen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Versuchungen, mit unseren Leiden, mit unseren Schmerzen Mitleid. Er kann uns wie kein anderer verstehen. Und er verdreht nicht die Augen, wenn wir uns schwach und müde und leer fühlen. Der auferstandene Gottessohn, der im Himmel zur Rechten Gottes sitzt und alle Macht über das Universum hat, fühlt, was wir fühlen. Wenn wir mit unserem Leid und unseren Schmerzen zu ihm kommen oder wenn wir von den Verlockungen und Versprechungen sündiger Vergnügungen bedrängt werden. Ich glaube also, dieses Wort aus dem Hebräerbrief, das hat auch für uns heute im 21. Jahrhundert eine wichtige praktische Bedeutung. Zu was sollen uns diese biblischen Wahrheiten über unseren großen Hohepriester motivieren? Welche Bedeutung haben diese Wahrheiten für uns? Nun, weil er im Himmel in der Gegenwart Gottes ist, weil er Gott und Mensch zugleich ist und mit unseren Schwachheiten Mitleid hat, deshalb, es folgen hier 2 Aufforderungen, Vers 14b, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Und Vers 16, wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Was genau ist dieses Bekenntnis, an dem wir festhalten sollen? Ja, an das wir uns wörtlich festklammern sollen. Was ist dieses Bekenntnis? Nun in Kapitel 10, Vers 23 lesen wir, dass es das Bekenntnis der Hoffnung ist. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis zur Hoffnung, ohne zu wanken. Es geht hier um das Bekenntnis und der Zusammenhang, der macht das deutlich, dass Christus durch sein Leiden und sein Sterben und seine triumphale Auferstehung uns einen neuen, einen besseren, einen lebendigen Weg eröffnet hat, damit wir Menschen mit Gott in eine noch nie dagewesene Gemeinschaft und Beziehung eintreten können. Das Bekenntnis der Hoffnung ist das Bekenntnis des neuen Bundes, den Christus durch sein Blut besiegelt hat. Es geht wirklich um das Bekenntnis zu dieser besseren Hoffnung, wie der Schreiber das in Kapitel 7, Vers 19 nennt. Es ist die Hoffnung, die alles Frühere in den Schatten stellt und die es uns möglich macht, aufgrund des Erlösungswerkes Jesu und dessen, was er uns geschenkt hat, eine neue Reinheit, eine neue Identität, eine neue Veranlagung durch seinen Geist. Aufgrund dessen können wir uns Gott nahen. Dem Gott, der souverän Segen schenkt oder auch vorenthält nach seinem perfekten Willen und seinem Plan. Am Bekenntnis dieser besseren Hoffnung, die wir in Jesus Christus, unserem großen Hohepriester, haben, wollen wir entschlossen festhalten. Denn er, der Gottmensch, der zu Rechten Gottes sitzt, ist für uns. Er verwendet sich für uns. Durch ihn können wir zu dem allmächtigen, heiligen Gott Vater sagen. Und er wird uns ans Ziel in unsere endgültige Ruhe und vollkommene Freude bringen. Und deshalb, weil wir so einen wunderbaren großen Hohepriester haben, lasst uns entschlossen an diesem Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Und dieses Festhalten an dem Bekenntnis zu ihm und der Hoffnung, die wir durch ihn haben, nochmal, wie wirkt sich das jetzt praktisch im Leben aus? Die Antwort finden wir in dieser zweiten Aufforderung in Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wisst ihr, wie dieser Vers für mich klingt? Wie so ein herzliches Willkommen. Das wird uns hier vorgestellt. Die Menschen des Alten Testaments durften sich Gott nicht so nahen. Nur der Hohepriester durfte das, und zwar nur an einem Tag im Jahr. Und wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Freimütigkeit und Zuversicht uns Gott nahen im Gebet. His arms are open, haben wir gesungen. Er steht mit ausgestreckten Armen da und heißt uns willkommen. Und er will uns helfen. Ich glaube, eines kann keiner von uns hier abstreiten. Jeder von uns braucht Hilfe. Oder gibt es hier jemanden, der keine Hilfe braucht? Wir haben unsere Bedürfnisse, unsere Schwachheiten. Wie oft sind wir verwirrt, konfus in bestimmten Lebenssituationen? Wie schnell kommen wir an unsere Grenzen, wenn die Dinge mal anders laufen, als wir uns das vorstellen? Wir brauchen Hilfe. Hilfe im Umgang mit unserer Familie, mit unserem Ehepartner, wenn wir verheiratet sind. Hilfe mit den Kindern, wenn wir welche haben. Wir brauchen Hilfe, wenn wir einsam sind und uns gerne einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin wünschen. Hilfe, wenn wir Verluste erleben. Wir brauchen Hilfe in der Arbeit, mit den Finanzen, in den alltäglichen Entscheidungen. Auch wenn es um unsere Gesundheit geht, brauchen wir Hilfe. Aber jeder von uns weiß auch um seine Sünde. Und dass wir Gottes Hilfe nie verdienen. wenn wir Gott mit Gewissenskämpfen nahen, fühlen wir uns in seiner Gegenwart wahrscheinlich nicht willkommen. Wir spüren so sehr Gottes Reinheit und Vollkommenheit, dass alles an uns in seiner Gegenwart unpassend erscheint. Aber gerade dann dürfen wir uns erinnern an unseren großen Hohepriester Jesu. Wir sind im Himmel bestens vertreten. Wir dürfen uns erinnern an den Sohn Gottes, der im Himmel in der Gegenwart des Vaters ist und der Mitleid hat mit uns. Und wir dürfen uns erinnern an diese Wahrheit, er fühlt nicht gegen uns, sondern mit uns. Durch ihn, das heißt, weil er für unsere Schuld mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat, dürfen wir voller Zuversicht vor den Thron Gottes treten, dem Thron Gottes, der jetzt der Thron der Gnade ist. Und er will uns beschenken mit Erbarmen und Gnade, die genau rechtzeitig uns zur Hilfe kommt. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns das nicht gibt, was wir verdient haben. Und Gnade bedeutet, dass Gott uns das gibt, was wir nicht verdient haben. Mit anderen Worten, die Barmherzigkeit nimmt sich unserer Not an, wenn wir Vergebung benötigen, wenn wir der Versuchung mal wieder erlegen sind. Wir alle, liebe Geschwister, leben auch als wiedergeborene, erlöste Christen, wie Tozer das einmal sehr passend sagte, in einem Meer der Barmherzigkeit. Gott behandelt uns nicht entsprechend dem Grad unserer Heiligung, sondern nach dem Reichtum seiner Barmherzigkeit. Und er will in seiner Gnade uns das geben, was wir gerade brauchen. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns gerade im Augenblick des Angriffs, im Augenblick der Versuchung, der Entmutigung, wenn die flammende Verführung vor uns steht, im Gebet zu unserem großen Hohepriester wenden, dass wir ihn anflehen: Herr, hilf mir in deiner Gnade, diese Versuchung, jetzt lieblos zu reden, dieser Versuchung zu widerstehen. Hilf mir jetzt, die Versuchung, mich zu rechtfertigen und meinen Willen durchzusetzen, zu überwinden. Und schenk mir die Kraft zu fliehen, wenn die Begehrlichkeit, egal welche Art, hervorbricht. Unser Hohepriester ist immer da und er lädt uns ein, alle unsere Lasten bei ihm abzulegen und uns einfach so zu ihm hinzusetzen. Und vielleicht ist das manchmal wirklich ganz praktisch und gut, wenn wir das buchstäblich tun und seinen Ort suchen in unserem Haus und uns bewusst hinsetzen, uns genau das vorstellen. Ich setze mich einfach jetzt hin vor Jesus, meinem großen Hohepriester. Das ist im Grunde beten. Er ist immer bei mir und im Gebet trete ich vor ihn und ich darf seine Hilfe im Vertrauen erbitten. Lass uns also mit dieser Zuversicht in diese neue Woche gehen, meine Lieben, dass wir mit Freimütigkeit den Thron der Gnade bestürmen dürfen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Ich lade uns ein, noch vor dem Abendmahl diesen großen Hohepriester, unseren Herrn Jesus Christus, wirklich von Herzen anzubeten. Nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem ganzen Herzen. Er ist einzigartig, heilig, würdig, er ist unbeschreiblich schön. Er ist wirklich der Einzige, dem dieses Lob gebührt.